Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer, Autor zahlreicher, viel gekaufter Bücher, unter anderem zuletzt Zeitenende, Politik ohne Leitbild, Gesellschaft in Gefahr. Harald Welzer, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir schauen auf diesen Montag und die aktuellen Themen, die uns heute beschäftigen. Aber ich werde mal ganz kurz zum Anfang historisch an diesem 6. Mai, heute vor 50 Jahren, am späten Abend, ging das Rücktrittsschreiben Willy Brandts beim Bundespräsidenten ein. Also das Ende von fast 5 Jahren Kanzlerschaft Willy Brandt. Herr Welzer, ich habe uns hier gerade schon mal ein schönes Dokument mitgebracht. Ne? Sie können ja auch gerade mal mit für unsere Hörerinnen und Hörer raufschauen. Das ist sozusagen, es wäre der Arbeitstag des Willy Brandt gewesen am 6. Mai.
Ja, dieses Dokument ist in der Tat total abgefahren, weil da steht einfach das, was Willy Brandt als Bundeskanzler an Terminen hatte. 8.30 Uhr Dr. Ammerling, 10.30 Uhr BKA Ministergespräch und so weiter. Und dann ist aber der ganze Terminkalender durchgestrichen und unten rechts steht Ende Ausrufezeichen Rücktritt BK von Willy Brandt selbst. Mhm. Und ja, das könnte man jetzt lange interpretieren, aber es ist deutlicher, das Ende einer Kanzlerschaft für sich selber so zu formulieren, ist ja gar nicht vorstellbar.
Ja, also es hat fast schon, in der Tat, man darf jetzt vielleicht nicht so viel reininterpretieren, aber fast schon so einen Akt der Erleichterung. Einmal durchgestrichen, Ende, Ausrufezeichen. Übrigens Dokument gefunden, die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, die ganz spannende und interessante Sachen macht, auch Veranstaltungen, hat das heute gepostet. So bin ich drauf gestoßen.
Ja, es ist wirklich ein historisch sehr interessantes Dokument.
Können Sie sich eigentlich, ich meine, das müssten dann wirklich frühe Kindheitserinnerungen sein, aber erinnern?
Also erinnern, aber erinnern natürlich nur in der Weise, dass es die Guillaume-Affäre gegeben hat, Spionage. Und dass Brandt dann zurückgetreten ist. Also die Details und alles das, aber dass das ein politisch extrem wichtiges Ereignis war, das habe selbst ich kapiert.
Das war der 6. Mai 1974, der übrigens auch interessanterweise ein Montag war. Der Montag in diesem Jahr 2024 hat andere Themen, noch keine Rücktritte, kann ich zu dieser Stunde sagen, also zumindest nicht hier in näherer Umgebung. Aber doch so einige Nachrichten, ja, da könnte man sagen, fürs politische Klima keine gute Nachricht, die Angriffe auf Politiker im Wahlkampf, darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich erstmal, dass Sie da sind, Harald Welzer, ich freue mich, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren, sei es am Radio oder auch am Podcast. Schönen guten Tag. Die verletzbare Demokratie, das titelt die Taz heute und zeigt das Foto des SPD-Politikers Matthias Ecke, des Politikers, der am Freitagabend krankenhausreif geschlagen wurde, als er Wahlplakate für die SPD, für seine Partei aufgehängt hat. Vorher gab es auch schon Angriffe gegen einen grünen Politiker. Bereits gestellt hat sich ein 17-jähriger, andere, die wohl dabei waren, werden noch gesucht. Das ist sozusagen der Ermittlungsstand, Harald Welzer. Aber es gibt ja auch einen politischen Debattenstand und den kann man so beschreiben, dass ja, es vor allem landesweit ein großes Erschrecken gibt. Wie ist das bei Ihnen?
Naja, sagen wir mal so, die Begriffe Erschrecken, Entsetzen, Fassungslosigkeit sind ein bisschen inflationär. Wir sehen halt verstärkte Gewalt, nicht nur Gewaltbereitschaft, sondern tatsächlich ausgeübte Gewalt, gerade von der rechtsextremen Seite. Und ich würde vielleicht mal sagen, vielleicht täte man besser daran zu verstehen, dass Nazis und Faschisten und Rechtsextreme Gewalt als Mittel der Politik betrachten und immer betrachtet haben. Und insofern ist es gewissermaßen sich künstlich naiv stellen, wenn man sich darüber wundert, dass in der Entwicklungsphase, in der sich die politische Landschaft besonders in Ostdeutschland befindet, dass so etwas passiert. Das macht es natürlich nicht irgendwie harmloser oder so, sondern ganz im Gegenteil ist es einfach so, dass auch die etablierten Parteien endlich verstehen müssen, womit sie es eigentlich zu tun haben. Und dieses Erschrecken und Entsetzen, was jetzt dann dazu führt, wir brauchen da mehr Polizei und da muss jetzt was getan werden, geht ja an der Sache vorbei. Mhm, und zwar deswegen, weil man über viele, viele Jahre die Eskalation der Existenz eines manifesten Rechtsextremismus ignoriert, verharmlost hat und nicht ernst genug genommen hat.
Würden Sie sagen, das ist etwas, was sich dann außerhalb des politischen Betriebes, also dessen, des Betriebes, den wir in den Parlamenten sehen, inklusive AfD, abspielt? Also wirklich radikaler Rechtsextremismus oder weiten Sie das? Weil das tun ja viele und nennen in dem Zusammenhang auch die AfD.
Naja gut, ich meine, das gehört, also Parteigliederungen oder politische Organisationen haben unterschiedliche Abteilungen. Also wir haben diejenigen, die dann bei Karin Mioska sitzen und wie die harmlosen Familienväter eine Bühne bekommen und furchtbar nett sind und auch nicht weiter kritisiert werden, was übrigens schlimm genug ist. Wir haben diejenigen, die sozusagen im Hintergrund für Theorie sorgen. Wir haben diejenigen, die für die Bündnisse sorgen, also auch mit finanzkräftigen Leuten. Und wir haben die Schläger. Und das ist aber bei der NSDAP auch nicht anders gewesen. Ja, es sind ja keine monolithischen Blöcke, sondern es sind hochorganisierte, mit viel historischen Strategien ausgestattete Leute. Und deshalb ist das so erschütternd, dass man immer erschrocken, entsetzt und fassungslos ist, obwohl alle diese Ereignisse ja lange, lange Vorläufer haben.
Jetzt hat die AfD-Spitze das, was da am Wochenende passiert ist, auch klar verurteilt. Das würde wahrscheinlich in das Bild passen, das Sie gerade beschrieben haben. Aber auch darauf hingewiesen, dass es auch regelmäßige Angriffe auf AfD-Politikerinnen und Politiker gibt. Wenn man sich mal die Statistik anguckt, das war die Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD, wer eigentlich betroffen ist von politischer Gewalt, also von Angriffen auf Repräsentanten und Mitglieder der im Bundestag vertretenen Parteien. Da gibt es die Gesamtzahl bezogen auf das letzte Jahr 2023. Das sind fast 2800 Angriffe, vor allem gegen die Grünen, ganz weit vorne, also in diesem Negativ-Ranking über 1200 Fälle. Aber auf dem zweiten Platz ist es dann schon die AfD mit fast 500 Fällen.
Ja, schlimm genug, kann man da nur sagen. Und ich meine, ich neige ja selten dazu, Markus Söder bei irgendwas zuzustimmen, aber er hat ja auch den Weimar-Vergleich gemacht. Und wir müssen einfach sehen, solche politischen Prozesse sind tatsächlich Entwicklungen mit einer eigenen Dynamik, einer eigenen Eskalation. Der Vergleich zu Weimar hinkt insofern, weil die Kommunistische Partei und deren Gewaltbereitschaft zu der Zeit 32, 33 höher gewesen ist, als es heute der Fall ist. Aber es gehört natürlich zu einer Gewaltdynamik dazu, dass sich beide Seiten gewissermaßen dieses Mittels bedienen. Und wir wissen aus der anderen Statistik, aus der Gewaltstatistik, schon auch, dass rechte Gewalt sehr dominant geworden ist in den letzten Jahren. Und das Problem, ich kann es leider nur wiederholen, ist, dass man eigentlich nicht versteht, dass solche Dynamiken historisch mehrfach zu beobachten sind. Das heißt, man kann eigentlich lernen, wie sich solche extremen Organisationen immer weiter radikalisieren, wie sie aber auch Zustimmung gewinnen und wie sie bestimmte Attraktionsmomente beinhalten für Leute, die auch gerne mal zuschlagen oder im Zweifelsfall noch schlimmere Gewalttaten verüben.
Aber ist das dann etwas, verstehe ich Sie da richtig, was schon sehr eingesickert ist in die Gesellschaft? Ich zitiere an dieser Stelle mal einen Soziologen und Gewaltforscher, Wilhelm Heidmeier, mit dem wir heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen haben und der ja so etwas ausmacht wie eine Veränderung der Konfliktlogik insgesamt.
Wir sind bisher immer gut damit gefahren, eine verständigungsorientierte, mehr oder weniger Politik bei gesellschaftlichen Konflikten zu betreiben. Inzwischen gibt es die Entweder-Oder-Logik. Und das sind dann gewaltanfällige Strategien, die wir übrigens auch bei einigen der Bauernproteste in den letzten Monaten beobachten konnten. Also das ist ein breites Spektrum, was sich über die Feindbilder dann in der Gesellschaft ausgebreitet hat.
So sagt es Wilhelm Heidmeier und Sie haben jetzt mehrfach genickt, hier, Harald Welzer.
Ja, also erstmal ist Wilhelm Heidmeier natürlich jemand, der wirklich was davon versteht, weil er seit Jahrzehnten mit seinen Studien alle diese Fragen von Radikalisierung, Entstehung von Gewaltbereitschaft, Menschenfeindlichkeit und so weiter untersucht. Und natürlich hat er recht. Wir haben über die letzten Jahre hinweg eine sehr deutliche Abwendung von Konsensorientierung, von Kompromissfindung hin zu Vereindeutigung von Meinungen. Das betrifft aber das ganze gesellschaftliche Spektrum. Das betrifft auch Zum Teil das, was in den Medien als Kommentare kommt. Es betrifft die politischen Debatten. Es betrifft Alltagsgespräche. Man hat immer schon eine Haltung, bevor man überhaupt kapiert hat, worum es geht. Und was besonders schlimm ist, man hat auch eine Haltung gegenüber Menschen, ohne zu wissen, beispielsweise, warum sagt jemand etwas? Was ist der Hintergrund? Spricht der wie Heidmeier vor dem Hintergrund eines besonders profunden Wissens oder labert er nur irgendwas? Spielt gar keine Rolle, weil vorab liegt immer schon fest, der ist links oder der ist alter weißer Mann oder der ist irgendwie rechts oder berühmte Formulierung, der geht ja gar nicht. Und sobald jemand nicht mehr geht, ist auch nicht mehr interessant, was er oder sie zu sagen hat. Und das ist etwas, was natürlich, auch das kann man mit Weimar vergleichen, wo so eine Vereindeutigung entsteht als gesellschaftliches Klima, was in sich demokratiefeindlich ist.
Aber wo fängt man dann an? Weil Sie haben ja gerade beispielsweise über AfD-Spitzenpolitiker geredet, dass ja klar ist, welche Mechanismen dahinter stecken. Oder müsste ich da eigentlich auch so ansetzen, dass ich sage, ich höre einem Tino Chrupalla erstmal zu, versuche zu ergründen, was sind deren Motivationen in deren Programmatik? Oder also sehen Sie da Grenzen?
Naja, da würde ich schon Grenzen sehen in Bezug dessen, was man da macht. Also wenn man als verantwortliche politische Journalistin so ein Gespräch macht, dann muss man schon kompetent sein. Und da muss man an bestimmten Stellen auch sagen, aber das stimmt ja gar nicht, was Sie da sagen. So, das ist aber mal sozusagen das grundlegende Handwerkszeug. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, und das gehört zum Problemfeld dazu, dass man von der Seite der etablierten Partei, dafür steht diese Brandmauer-Rhetorik, immer den Weg gewählt hat, die nicht ernst zu nehmen und darauf verzichtet hat, es in den politischen Wettbewerb zu tragen. Deshalb sind die etablierten Parteien angesichts dieses Phänomens des erstarkenden Rechtsextremismus, des Rechtspopulismus, auch völlig hilflos. Außer Entsetzen und Appellen passiert ja nichts. Auch keine Selbstreflexion in Bezug auf die eigene Politik, die möglicherweise dazu führt, dass solche extremen Positionen zustimmungsfähig werden. Und ich würde mal sagen, wenn man auch diejenigen, die Demokratiefeinde sind, aufgrund von bestimmten historischen Entwicklungen als Akteure im politischen Wettbewerb betrachtet, dann ist man gezwungen, sich direkt mit ihnen auseinanderzusetzen und besser zu sein, auch in der politischen Rhetorik, in den Argumenten und was auch immer, als die es gegenüber ihrer eigenen Klientel darstellen können. Darauf hat man verzichtet. Man hat aber paradoxerweise damit die Situation erzeugt, dass der Einflussbereich dieser Leute immer, immer größer geworden ist. Und die nächste Eskalationsstufe wird es natürlich nach den Landtagswahlen geben. Wenn nämlich das Problem entsteht, dass man politische Mehrheiten gar nicht so sortieren kann, wie man das gerne hätte. Und was passiert dann? So, und wenn ich diese Frage stelle, kann man sich ratlos im Raum umblicken und könnte jetzt auch, wenn wir Spitzenpolitiker hier hätten in diesem Raum, wenn die alle auch kariert gucken und sagen, das wissen wir gar nicht.
Wir schauen auf die Themen des Tages und zu den Themen dieses Tages und auch der kommenden Tage gehört der CDU-Bundesparteitag. Er hat begonnen heute Vormittag in Berlin. Es wird da um das Grundsatzprogramm gehen, aber auch um die Wiederwahl des Vorsitzenden Friedrich Merz, der gerade auf dem Parteitag redet. Und wir reden darüber mit meinem heutigen Gast Harald Welzer und mit Katharina Hamberger, die jetzt zugeschaltet ist live vom CDU-Parteitag. Katharina, was hat er denn schon für einen Eindruck hinterlassen in dieser ersten guten halben Stunde Rede?
Also ich würde sagen, Friedrich Merz versucht hier mit seiner Rede Optimismus zu verbreiten, also sowohl in die Partei hinein. Er hat nochmal davon gesprochen, welche Wahlen man alle gewonnen hat, wozu aus seiner Sicht die CDU fähig ist, auch dass sie, so sagt er, dass Großstädte wieder gewinnen kann, so heißt es, hat Mannheim und Osnabrück als Beispiele genannt. Und er möchte das, glaube ich, auch nach außen vermitteln, so ein bisschen Zukunftseindrücke, ein bisschen auch dieses Mut und Zuversicht möchte man den Menschen geben. Man möchte da auf Angst und Verzagtheit damit antworten. Die Probleme unserer Zeit sind lösbar, hat er gesagt. Und die CDU auch als Partei dargestellt, die jetzt mit diesem neuen Grundsatzprogramm, so sagt er, ist sofort regierungsfähig wäre. Vielleicht hören wir auch mal einfach einen kurzen Moment in seine Rede rein, die jetzt so seit ungefähr einer Dreiviertelstunde läuft.
Schon der Name Bürgergeld klingt doch viel zu sehr nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und genau so wird es ja auch von vielen verstanden. Wir wollen stattdessen eine neue Grundsicherung, die wirklich denen hilft, die Hilfe benötigen.
Also jetzt sind wir bei dem Teil, wo es wirklich auch darum geht, die Unterschiede zur Ampel klar zu machen, sich als Alternative zur Ampel zu präsentieren. Diese Frage des Bürgergeldes, der Sozialausgaben, das ist ja auch ein Thema im Grundsatzprogramm und auch etwas, wo die CDU sehr klar sagt, das möchten wir ändern, wenn wir dann möglicherweise, also die CDU, regiert. Was natürlich bei dieser Rede auch immer mitschwingt, ist die Frage, ist das jetzt eine Rede, wo er schon im Subtext zumindest sagt, dass er Kanzlerkandidat der Union werden möchte. Das soll ja offiziell erst im Herbst dann benannt werden, aber das ist natürlich das, was man hier auf dem Parteitag, glaube ich, schon ein Stück weit von ihm erwartet und sich vielleicht auch im Ergebnis niederschlagen wird.
Ich habe jetzt hier gerade Harald Welzer beobachtet, während wir kurz Friedrich Merz gehört haben. Und bei dem Stichwort Bürgergeld, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, aber ich hatte den Eindruck, Sie verdrehen kurz die Augen.
Naja, ich weiß nicht, ob ich die Augen verdreht habe, aber das ist natürlich, und insofern ist das ja auch, was das Parteiprogramm angeht, das sind alles solche Mottenkistengeschichten, die wirklich mit dem zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts nichts zu tun haben. Also der Uralt-Hit, dass man Menschen, die Sozialhilfe oder Bürgergeld Empfänger sind, in irgendeiner Weise als arbeitsscheu oder taugenichts oder was auch immer in der politischen Rhetorik davor kommt, bezeichnet, ist so alt, wie es überhaupt Sozialversicherungen und so weiter gibt. Die Faktizität, dass es von der Gesamtheit der Empfängerinnen und Empfänger 16.000 Menschen gibt, die tatsächlich Sanktionen erfahren, weil sie sich nicht an die Regeln halten, das ist die Zahl, um die es letztlich geht. Und wir wissen bei all den Zahlen, die wir haben von den einschlägigen Ämtern, dass eben auch sehr viele Menschen einfach zusätzlich Bürgergeld beziehen, weil sie zu wenig verdienen, obwohl sie 8 Stunden am Tag arbeiten. Und das ist diese uralte Klamotte, mit der man meint, in so einer Neiddebatte Punkte zu machen. Und ich finde, das steht so pass pro toto für Friedrich Merz und den heutigen Zustand der CDU, dass ihnen wirklich nichts Zukunftsfähiges einfällt, sondern wirklich immer nur der Griff in die alte Kiste passiert. Und insofern, ich würde ja auch die Prognose machen, dass es in der Bundesrepublik eine Person gibt, die niemals Bundeskanzler wird, und das ist Friedrich Merz.
Diesen Ball gebe ich mal zurück zum CDU-Parteitag Katharina Hamberger, die ja diese CDU und die Union insgesamt sehr intensiv beobachtet für uns im Hauptstadtstudio. Ist das eine, ich weiß nicht, ob Sie jetzt so stark in diese Bewertung mit einsteigen wollen, aber eine Einschätzung, die Sie teilen?
Also es gab ja schon so einige Dinge, glaube ich, wo wir Journalisten und Journalistinnen uns dann immer wieder getäuscht haben oder verwundert die Augen gerieben haben, weil wir in unserer Einschätzung erstmal komplett daneben lagen. Ich würde das tatsächlich nicht komplett ausschließen. Hätten wir jetzt Neuwahlen, würde die Ampel zerbrechen, dann wäre Friedrich Merz, würde ich sagen, Bundeskanzler, wenn wir uns die Umfragewerte anschauen. Wenn wir noch 1,5 Jahre jetzt vorausschauen, dann bin ich mir da auch nicht ganz so sicher. Ich würde sagen, im Moment läuft es darauf zu, dass die Union ihn zum Kanzlerkandidaten macht, wen auch sonst. Er ist der CDU-Parteivorsitzende, er ist relativ unumstritten, er wird ein gutes Ergebnis bekommen. Jeder, der jetzt putscht, wird eher, denke ich, von der Partei bestraft werden. Gerade Markus Söder, der hat so viel gestichelt gegen Armin Laschet, dass ihm das auch seine Anhänger sehr übel genommen haben. Die Frage ist aber schon, was passiert noch auf der Strecke bis zur nächsten Bundestagswahl? Also die Ostlandtagswahl, nachdem man ja die Kandidatur dann offiziell ausrufen möchte, die können schon einmal Bewegung reinbringen, wenn Friedrich Merz die Verantwortung vielleicht übernehmen muss für ein schlechtes Ergebnis, das ja nicht ganz unwahrscheinlich ist. Auch möglicherweise die Frage, wenn dann doch jemand zur AfD rüberschielt, wie geht ein Parteivorsitzender damit um? Annegret Kramp-Karrenbauer ist darüber gefallen. Und dann ist ja noch diese ganze lange Strecke bis in den September 2025. Und wir erleben jetzt gerade einen Friedrich Merz, der sich ganz gut im Griff hat. Aber das kann über die kommenden Monate vielleicht auch nochmal anders werden. Und ein Wahlkampf ist hart. Also ich würde es nicht komplett ausschließen, so wie Herr Welzer, aber ich würde auch nicht sagen, 100%ig wird der Bundeskanzler.
Ja, die berühmten Dämonen, von denen uns der Spiegel berichtete, das Friedrich Merz. Ein Grundthema, das er ja immer wieder angeschlagen hat, und damit verbinde ich nochmal die Themen, die uns heute schon auch beschäftigt haben oder das ganze Wochenende. Ein Grundthema bei Friedrich Merz war ja letztendlich die klare Gegnerschaft zu den Grünen, zum Teil auch mit relativ scharfer Rhetorik. Jetzt ist das passiert, was passiert ist am Wochenende, hat in erster Linie SPD-Politiker getroffen, aber eben ja auch sehr häufig Grünen-Politiker. Katharina, merkt man da oder hat man heute gemerkt, dass es eine Auswirkung hat, auch auf diesen Parteitag, auch auf die Rhetorik eines Friedrich Merz? War das weniger scharf?
Das kann ich nicht sagen, ob das so geplant war oder ob das jetzt eine Auswirkung ist der Vorfälle des Wochenendes. Ich würde fast sogar sagen, dass er schon von vornherein geplant hat, dass er etwas mäßigend auftritt, dass er nicht scharfmachend auftritt, sondern sich eher staatsmännisch, eben Kanzlerkandidaten-esque vielleicht schon gibt. Aber das spielt natürlich hier auch eine Rolle. Das hat gestern schon in der Pressekonferenz nach der Präsidiumssitzung der CDU eine Rolle gespielt, hat Carsten Linnemann sich dazu geäußert, auch Friedrich Merz jetzt in der Rede wird das noch tun, denke ich, dass er sich da ganz scharf distanziert und sagt, solche Angriffe gehen nicht und Demokraten müssen zusammenstehen, sind auch Hendrik Wüst und Michael Kretschmer, also die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und auch von Sachsen bei einer Demonstration aufgetreten. Das ist schon was, was hier auch die Delegierten, auch die CDU wachrüttelt und wo man gucken muss, wie man in den kommenden Wochen tatsächlich damit umgeht und wie man auch eben rhetorisch dann entsprechend damit umgeht, wird bei Markus Söder vielleicht morgen auch nochmal ganz interessant, der ja spricht und bei dem die Rhetorik in Richtung Grün nochmal deutlich schärfer ist, als wir das von Seiten der CDU oder von Friedrich Merz erleben.
Katharina Hamberger, vielen Dank schon mal für diese ersten Informationen, diese Einschätzung, diese Stimmung aus der Merz-Rede, aus dem Auftakt des CDU-Parteitags, der eben heute in Berlin begonnen hat. Harald Welzer, ich will diesen Gedanken nochmal kurz aufnehmen, weil Sie so sehr diese Reise in die Vergangenheit da identifizieren. Das ist ja ein gerne genutztes Bild, auch gerade bei Friedrich Merz, weil er eben auch ein Politiker ist, der aus der Vergangenheit zurückgekehrt ist an die Parteispitze. Ich frage mich nur manchmal, gibt es für die CDU eigentlich eine Alternative gerade auf dem Parteienmarkt? Also kann man eine CDU anders kenntlich machen? Wäre eine fortgesetzte Merkel-CDU überhaupt etwas, was diese Republik braucht? Oder hat sie dafür nicht eigentlich schon Olaf Scholz bekommen?
Naja, das sind jetzt ja ganz viele Fragen auf einmal. Also sagen wir mal so, Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat ja gerade noch mal ins Spiel gebracht, dass die CDU sich durchaus auch mehr auf Merkel-Traditionen beziehen müsste. Und was er damit meint, ist, glaube ich, dass Merkel und sozusagen die CDU ihrer Zeit und davor natürlich einen Konservatismus verkörpert hat, der sehr viel solider, viel weniger plakativ, viel weniger rhetorisch aufgedonnert ist als die CDU unter Friedrich Merz. Und das tut dem Konservatismus insgesamt nicht gut. Also ist ja eben auch angesprochen worden, alle diese rhetorischen Beiträge, sei es gegen die Grünen, sei es gegen Flüchtlinge, sei es gegen alles, was man so tagesaktuell mal irgendwie abwatschen kann, das ist ja etwas, was ein Konservatismus eigentlich nicht macht. Und gleichzeitig kriegt man positiv ja nicht formuliert, was die gesellschaftliche Perspektive ist. Also ganz klassisch würde man sagen, etwas Bewahrendes, etwas Ausgleichendes, etwas, was die Gesellschaft zusammenhält. Das kriege ich natürlich nicht durch so eine Rhetorik wie Friedrich Merz hin. Und weshalb ich gesagt habe, der wird nie im Leben Bundeskanzler, liegt unter anderem darin begründet, weil er hat natürlich überhaupt keinen Vertrauensvorsprung bei normalen Bürgerinnen und Bürgern, weil er erstens viel zu abgehoben ist und weil zweitens viel zu durchschaubar ist, dass er ja intern nur einen einzigen Programmpunkt hat und der heißt Friedrich Merz. Ja, und strafverschärfend kommt noch hinzu, dass er seine zweite politische Karriere ja nur hat machen können, weil Angela Merkel von der Bühne abgetreten ist. Also jemand, der so wenig Durchsetzungskompetenz hat wie der, den würde doch kein rational denkender Mensch sich als Bundeskanzler wünschen.
Zumal es auch da den dritten Anlauf brauchte, bis es dann letztendlich geklappt hat, muss man dazu sagen. Ja, gleichwohl 30% plus X in den Umfragen. Also viele sagen, es ist die letzte verbliebene Volkspartei, die überhaupt nur noch diese Klammer hinkriegt.
Das ist ja noch ein anderes Thema. Das ist sicherlich so. Das hängt natürlich mit der offensichtlichen Schwäche der Ampel zusammen. Es hängt mit den Zustimmungsverlusten von SPD und FDP insbesondere zusammen. Natürlich kriegen die deshalb dann in den Umfragen ihre 30%. Aber dann ist die Frage, Frage, wen wollen CDU-Wählerinnen und Wähler als Kanzlerkandidat, haben überhaupt nicht entschieden. Und da gibt es noch einen Hendrik Wüst, es gibt vielleicht auch einen Daniel Günther, vielleicht gibt es auch noch eine interessante weibliche Politikerin, die man noch sehen wird in den nächsten anderthalb Jahren.
Die wir also, alle noch nicht kennen, ja.
Aber ich halte das Ding nicht für ausgemacht.
Harald Welzer sagt das bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wie die CDU ihn findet, das werden wir schon bald sehen. Dann kriegt er nämlich sein Wiederwahlergebnis als CDU-Vorsitzender. Alle schauen gebannt auf die USA, also politisch natürlich, nämlich mit dem Blick darauf, was im November geschehen wird bei der Präsidentschaftswahl. Manche haben die Chance, genauer zu schauen oder sie nehmen sich die Zeit. Harald Welzer war unterwegs mit seinem Sohn. Ich bin richtig informiert, auf einem Roadtrip durch die USA, aber so ein bisschen Offroad. Ne? Sie waren jetzt nicht so in den größeren Städten.
Definitiv Offroad. Wir waren wirklich in den ländlichen Räumen. Und wenn wir gleich auf die Frage hinaus wollen, was mein Eindruck von der politischen Stimmung im Land, gerade eben außerhalb der Metropolen ist, dann war schon der Eindruck sehr, sehr stark, dass Trump wahnsinnig akzeptiert ist, ganz im Unterschied zu Biden. Und was ich gelernt habe, das ist jetzt nicht repräsentativ, das ist halt eine Reise gewesen, man unterhält sich mit Leuten. Was so interessant ist, ist, dass man dann doch nochmal eine Idee davon bekommt, wie anders Menschen in diesem Land diesen Politiker Trump betrachten, als wir das von Europa aus tun. Also wir haben ja immer so den Eindruck, wie kann man nur, und der ist ja völlig weird und der ist korrupt und der ist kriminell und der sieht auch irgendwie seltsam aus und ist obszön und alles Mögliche. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, dann sagen die, ja, das ist schon ein eigener Typ, aber, und jetzt kommt das Amerikanische, der macht, was er sagt. Und der lässt sich auch nicht irgendwie aus dem Konzept bringen. Der sagt irgendwelchen Bundeskanzlern oder anderen Präsidenten von anderen Nationen, wo der Hammer hängt. Der macht seine Deals. Der hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft funktioniert und so. Also sehr einfache Fragestellung. Und das Interessante ist, dass obwohl Biden ja keine erfolglose Politik macht, wird ihm das überhaupt nicht zugeschrieben. Und jetzt wird's ganz paradox, das ist jetzt nicht beobachtend, sondern das war eine Umfrage, die New York Times gemacht hat, vor 2 Wochen veröffentlicht. Die haben repräsentativ befragt, wie die Leute die Regierungszeit von Trump gefunden haben. Und das Verrückte ist, dass heute 10% mehr der Befragten die Regierungszeit von Trump super fanden, als zu der Zeit, wo er wirklich Präsident gewesen ist. Psychologisch nennt man das den systematischen Rückschaufehler. Also wir erinnern Dinge oft positiver, als sie in Wirklichkeit waren. Aber es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, weil die Zahl so spektakulär ist. Jetzt heute ist es so, nach dieser Umfrage, 42% der Amerikaner fanden die Regierungszeit von Trump super, plus mehr als 20, die es okay fanden. Das heißt, wir haben 2/3, die gar nicht, wie das hier in Europa der Fall wäre, sagen, oh Gott, wie furchtbar und sowas. Auch in dem Sinne gar nicht mehr polarisiert, sondern 2/3 fanden das okay und können mit dem leben. Wenn Sie die Zahlen in derselben Befragung für Biden angucken, dann rangiert der bei Mitte 20%. Mhm. Und ihm wird nichts gut geschrieben.
Vielleicht in 4 Jahren dann.
Ja, vielleicht in 4 Jahren dann, aber wird es nicht mehr interessant sein, weil wir dann diesen furchtbaren Präsidenten haben und da der ja keine Möglichkeit einer Wiederwahl hat, wird der auf eine Weise durchregieren, wie wir das bislang in der größten Demokratie der Welt, ist nicht die größte Demokratie der Welt, es ist die wirtschaftlich stärkste Demokratie der Welt und militärisch stärkste, wie wir das nicht kannten. Mhm.
Was folgern Sie denn daraus? Weil man könnte ja sagen, eine Beobachtung, das politische System ist schon so so kaputt in den USA, dass das funktioniert. Also dass auch eine Art, wie Donald Trump auftritt, einfach offenbar keine großen Widerstände mehr hervorruft. Oder aber man kann natürlich auch, und das wäre dann jetzt die Frage, kann man das politisch kopieren oder kann man daraus Schlüsse ziehen für diejenigen der demokratischen Mitte Rückschlüsse ziehen, was müsste man anders machen?
Naja, man kann einen sehr unangenehmen Schluss ziehen, dass offensichtlich die eine der zentralen Eigenschaften von Demokratie, dass sie konsensorientiert ist, dass sie kompromissorientiert ist, dass sie über Institutionen sehr aufwendige Verfahren zur Umsetzung von Entscheidungen findet. Das wollen Leute nicht. Ja, also zumindest in den USA, diejenigen, die für Trump sind, die wollen sozusagen, da ist jemand, mir egal, ob der verhandelt oder nicht, der soll das machen, was er sagt, fertig, Ende, aus. Was für Biden sich schlecht auszahlt, ist im Grunde genommen, dass er ein guter Demokrat ist. Und dass er, dass die Institutionen funktionieren und dass sowas wie Gewaltenteilung nicht in Frage steht. Die Populisten sind an Gewaltenteilung überhaupt nicht interessiert. Und wir sind jetzt in einer historischen Phase, auch in vielen Ländern Europas, wo offensichtlich dieser basale Funktionsmodus von Demokratie von den Leuten nicht mehr verstanden wird oder auch nicht akzeptiert wird. Und in der politischen Rhetorik zahlt ja auch vieles dann wiederum darauf ein, wenn wir ständig hören, es gibt viel zu viel Bürokratie und Demokratie ist viel zu langsam und alles ist zu umständlich und so. Auch da muss man sich mal überlegen, ob nicht auch die Leute aus den etablierten Parteien Demokratie indirekt auch schlecht reden.
Ja. Ich meine, es gibt einen Bundeskanzler hier, der das mit dem Deutschland-Tempo versucht, also der ja genau das adressiert hat, ne? Also dieses, was die Amerikaner so get things done, also krieg's einfach hin, benennen würden. Ich frage mich ja halt, inwieweit man da ja letztendlich aber auch genau bleiben muss, also warum das funktioniert, weil Sie haben gesagt, die Leute sind nicht mehr dazu bereit. Könnte ja einerseits bedeuten, früher hatten sie ein besseres, größeres, stärkeres, inneres Demokratieverständnis, es war verinnerlichter, kann aber einfach auch bedeuten, dass halt all das, was wir mit Fake News, mit Desinformation, mit der Verschiebung eben auch der Rhetorik hin in so eine brachiale Gewaltsprache erleben, dass das eben die Auswirkungen hat und dann entsteht eben ein Bild, wo man könnte ja mal gegenübersetzen, was hat denn dieser Präsident Biden hinbekommen politisch, an politischen Maßnahmen, an Etatverschiebung, gerade auch für Menschen der unteren Gehaltsklassen in den USA, was hat Donald Trump geschafft? Also wenn man da auf eine faktische Ebene umsteigt, dann ist das Bild gar nicht mehr so klar, wie die Trump-Rhetorik das versucht klarzumachen.
Gar nicht, ja. Überhaupt nicht, aber das meine ich ja. Das wirklich Verrückte in der Beobachtung ist einfach, dass man fast sagen kann, der Trump hat machen können, was er wollte. Die Leute sind der Auffassung, die Wirtschaft hat total geboomt. Außenpolitisch war das wahnsinnig stark. Und the American people, das Volk, hat sich als amerikanisches Volk gefühlt. So, und das kann man jetzt auf der Ebene der Faktizität prüfen und sagen, na ja. Bei Biden ist es, stimme ich Ihnen ja zu, eher umgekehrt. Die Politik ist eigentlich total erfolgreich. Es wird ihm aber nicht zugeschrieben. Das ist das total Verrückte dabei. Ja, und daran merkt man, dass es im Alltag, also bei den berühmten Menschen auf der Straße, eben gar nicht um das geht, worum es Politikwissenschaftlern, politischem Journalismus und so weiter geht. Die Entscheidungskriterien laufen total anders und auch die Wahrnehmung der Personen laufen anders. Und das ist schon wirklich spannend und es ist deswegen auch wirklich bedrückend, glaube ich, weil vieles von dem, was jetzt in den USA schon der Fall ist, ist ja etwas, was in den europäischen Ländern stark im Entstehen ist. Und insofern ist das ja insgesamt eine Frage für die Zukunft der Demokratie, was wir da jetzt erleben.
Kommen Sie denn mit Erkenntnissen zurück? Also was wir idealerweise tun müssten, lassen müssen, damit es nicht so kommt?
Naja, eine Erkenntnis habe ich schon vorher gehabt, die hat sich dadurch vielleicht noch bestärkt. Ich glaube ja, dass die Distanz zwischen gesellschaftlichen Eliten aus Politik, Wirtschaft und Medien und der Mehrheitsbevölkerung, den normalen Leuten, die da so ihr Leben leben, dass diese Distanz immer größer geworden ist, dass Prozesse nicht mehr verstehbar sind, dass man die politische Rhetorik für abgehoben und entfernt hält und dass man Probleme, die Leute haben, nicht richtig ernst nimmt und adressiert. Das ist etwas, was sich über lange Zeit aufgebaut hat. Und das Blöde ist, die Einzigen, die das bewirtschaften, sind eben die Rechten, die ja das behaupten, normale Menschen zählen hier nichts mehr und so weiter. Und wir sind jetzt in der politischen Zwickmühle, dass man das von der Seite der etablierten Parteien gar nicht aufholen kann. Ja? Mhm. Und das ist was Ungünstiges, weil das genau das Kapital ist, was die Populisten einsetzen. Und damit will ich sagen, dass die sowohl von den Verfahren her, wie man in einer Partei Karriere macht, die führt sozusagen systemimmanent zu einer bestimmten Distanz von Bevölkerung, von deren Problemen. Und das muss in irgendeiner Weise bearbeitet werden, damit diese Distanz zwischen Eliten und Nicht-Eliten aufgehoben wird, weil die ist schlecht für Demokratie. Das kann man aber nicht von heute auf morgen machen. Und ich muss mich wiederholen, man sieht es eben auch daran, dass die etablierten Parteien bis heute, obwohl die Hütte echt brennt, überhaupt keine Idee haben, wie dem Rechtspopulismus Einhalt zu gebieten ist.
Aber ja, ich höre Ihnen zu und kann bei vielen Dingen nicken, aber frage mich natürlich auch schon, wie weit man dieses Bild verstärkt, indem man es erzählt, also dieses Abstandes zwischen Eliten und der vermeintlich normalen Bevölkerung. Ich erlebe das auch häufig in Diskussionen, sei es, wenn wir über AfD oder andere Probleme sprechen, dass es eben auch in dieser, also dass es dieses einheitliche Bild, der Blick sozusagen eines normalen Volkes auf die Eliten gar nicht gibt, sondern sehr unterschiedliche Blickwinkel, Interessen und wir haben ja ein Parteiensystem, das sehr viel breiter aufgestellt ist als früher.
In bestimmten Fragen ist es eben nicht mehr breit, sondern es ist extrem konsensuell und verhakt sich im politischen Klein-Klein, was wiederum eher parteipolitisch motiviert ist, dieses Klein-Klein. Also ich sehe ja die Problematik. Wenn ich so etwas sage, wie ich gerade gesagt habe, dann kommt natürlich sofort, ist das denn überhaupt wahr und so weiter. Aber ich glaube, wir haben...
Dürfte Ihnen schon mal begegnet sein, der Vorwurf, ne?
Nee, liegt ja auch nah. Man will ja auch, ich will um Gottes Willen nicht einer Erzählung zustimmen, die jetzt von Herrn Chrupalla verfertigt wird. Trotzdem kommt man einem Sachverhalt nicht vorbei, dass wir in der Bundesrepublik eine Situation haben, wo es ein Schulsystem nach wie vor soziale Ungleichheit extrem stark fördert, was dazu führt, dass eben in der politischen Klasse, in der wirtschaftlichen Klasse und bei den Medien und anderen gesellschaftlichen Bereichen, Entschuldigung, das Wort, Selbstrekrutierung gibt. Also Leute aus Oberschichten kommen in die Oberschichtenberufe. Das ist etwas, was übrigens, damit haben wir ja angefangen, zu Zeiten Willy Brandts anders war und besonders nach Willy Brandt anders war, weil die erklärte Bildungspolitik jener Zeit eine gewesen ist, die auf Verminderung von Bildungsungleichheit gesetzt hat. Das sehen wir seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das macht am Ende, wie man sieht, nicht nur hinsichtlich von verbreiteter Intelligenz ein Problem, sondern es macht eben auch für die Demokratie ein Problem.
Jetzt könnte ich natürlich mit dem Klein-Klein der Demokratie kommen und sagen, gerade das wurde identifiziert, dieses Bildungsproblem, es gibt ein Chancengerechtigkeitsprogramm, so viel Geld, wie seit langem nicht bereitgestellt wurde. Sie können die Geste des Harald Welzer jetzt hier gerade nicht sehen, wenn Sie es im Radio hören, so nach dem Motto, ja gut. Ich will damit bloß sagen, das sind halt die kleinen Schritte der Politik, aber im größeren Karo betrachtet, es war natürlich in den 70er Jahren auch so, dass wir nur eine relativ kleine Akademikerschicht hatten, sehr viele klassische Arbeiter beispielsweise. Also der soziale Aufstieg war alleine schon deshalb für sehr viele möglich, weil es eben viele Menschen gab, die noch sehr viel Aufstiegsstrecke vor sich hatten. Heute haben wir natürlich beispielsweise rein prozentual sehr wenige Arbeiter in dieser Gesellschaft.
Das ist natürlich auch ein statistisch verzerrtes Bild. Wir haben ja nach wie vor in diesem Land mehr als 50% der Leute ohne einen hohen Bildungsabschluss. Das kommt im Alltag nur halt deswegen auch nicht so vor, weil eben diejenigen aus dem akademischen Bereich, oder mindestens mit Abitur, sozusagen in der Öffentlichkeit, in der veröffentlichten Öffentlichkeit überrepräsentiert sind. Das ist ja genau so ein Problem, was sich in dieser Spannung zwischen Eliten und Nicht-Eliten auch manifestiert. Aber da kommen wir jetzt von Hölzchen auf Stöckchen. Ich glaube schon, dass die Frage des Vertrauensverlustes in Politik und übrigens auch in die Medien, was wir ja messen können, dass die schon eine Ursache hat, die irgendwie mit einer zu großen Distanz zu tun hat. Ich will auch nicht so verstanden werden, dass ich das den Einzelnen vorwerfen würde. Aber wir haben sozusagen eine systemische Entwicklung, die das nie konterkariert hat, sondern eher immer weiter gefördert hat. Und jetzt wundert man sich, wieso Demokratie so unter Druck gerät.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, heute im Gespräch mit dem Soziologen Harald Welzer. Ja, und ein Thema haben wir noch. Es gab ja nicht nur in den USA, aber vor allem auch in den USA massive pro-palästinensische Demonstrationen an den Universitäten mit entsprechenden Folgen für die ersten Studierenden. Und die haben jetzt ein Angebot bekommen aus dem Jemen von dem Rektor, also generell von der Politik, aber ausgesprochen nochmal von dem Rektor der Universität in Sana'a.
Mit der Entscheidung, die bedrängten Studenten an amerikanischen Universitäten aufzunehmen, wollen wir diesen Helden etwas zurückgeben, sagt Al-Qassim. Sie stellen sich gegen die westlichen Regime, die sie unterdrücken. Dass wir im Jemen jetzt die Tore unserer Universitäten für sie öffnen, ist das Mindeste, was wir für sie tun können.
Das sagt Mohamed Al-Qassem, Direktor der Universität. Also wenn man in den USA nicht weiterkommt, kommt gerne in den Jemen. Harald Welzer, Sie schmunzeln.
Ja, ich wäre gespannt, wie viele von diesem großmütigen Angebot Gebrauch machen und ob es für diejenigen, die gegenwärtig an den amerikanischen Unis so intensiv protestieren, tatsächlich attraktiv wäre, im Jemen zu leben oder auch in anderen politisch ähnlich orientierten Ländern, weil man sich dann die Frage stellen kann, darf man denn da auch protestieren? Mhm. Dürfen da auch sogar Frauen demonstrieren? Darf man seine Meinung möglicherweise sagen oder ist es dann sanktioniert? Insofern ist es ja, im Grunde genommen ist dieses Angebot ja Realsatire.
Ich frage mich, ob man sich dessen bewusst ist, also da im Jemen, von denen, die das ausgesprochen haben, also dass sie da vielleicht wirklich denken, hey, das sind unsere solidarischen Freiheitskämpfer da vor Ort.
Ja, das kann sein, dass die das so denken. Es kann auch sein, dass es ein reines, ein kleiner Propagandamove ist. Da müssen wir aber gar keine Motivforschung betreiben. Ich würde ziemlich viel darauf wetten, dass nur ein kleiner Teil der Angesprochenen von diesem großzügigen Angebot Gebrauch machen wird.
Mich hat das ja unweigerlich erinnert an so frühere Phasen der Geschichte, wo dann einige westliche jüngere
geht
Menschen...
Geht doch rüber.
Geht doch rüber, genau, die diese Aufforderung, aber auch in palästinensischen Ausbildungscamps gelandet sind, dergleichen. Es ist halt, ich meine, was ist einfach nochmal, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ein Schlaglicht wirft eben auf wirklich die Frage, was passiert, also wie viel Vereinfachung findet an den Universitäten in diesen Diskussionen statt? Ne?
Also, ich habe jetzt keine intime Kenntnis davon, aber wir können auch da auf ein Thema zurückkommen, was wir schon angesprochen hatten, Heitmeiers Beobachtung Entweder-Oder-Logik. Wir sehen auch eben im akademischen Bereich, besonders im geistes-, sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Bereich, eine Vereindeutigung von hochgradig ambivalenten Fragestellungen. Also, ja, wenn man bestimmte Merkmale hat, dann kann man für Personen anderer Gruppen gar nicht sprechen. Man darf noch nie mal für die, also über die nachdenken, weil nur diejenigen die Legitimation haben. Das trägt natürlich zu so einer Eskalation unmittelbar bei und ist ungut.
Harald Welzer sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch.
Dankeschön.